ein Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Das Besondere daran ist, dass nicht ich mir die Fragen ausgedacht habe, sondern sie kommen aus unserer Community. Schön, dass du mitmachst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja schon gesagt, du bist Jessica Holzbach, aber erzähl doch mal ein bisschen darüber, was du machst und wie du dahin gekommen bist an die Position, an der du jetzt stehst.
Okay, ja, aktuell, oder ich habe vor jetzt ungefähr 2,5 Jahren Penta mitgegründet, bin dort aktuell im Management-Team und Chief Customer Officer. Wir sind mittlerweile 65 Mitarbeiter, das heißt, das ging sehr schnell bergauf und ich bin verantwortlich für alles, was mit den Kunden zu tun hat, also die komplette Kundenbeziehung und jegliche Kontaktpunkte dazu. Und das ist auch das Besondere an Penta, dass wir einen extrem großen Fokus auf unsere Kunden, und zwar kleine und mittelständige Unternehmen legen. Vor Penta hatte ich schon mal einmal gegründet. Das ging aber leider nicht so gut wie jetzt, sondern wir hatten ein Acai-Frühstücks-Startup gegründet mit 2 Gründerinnen aus Kanada und das damals in Lissabon und wollten in Deutschland inkorporieren und es hat damals allein schon damit sehr, sehr viele Probleme ausgelöst. Und nach circa 6 Monaten haben wir gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Danach kam dann Penta. Und sonst meine Ausbildung, ich habe auch Management studiert, sowohl an der EBS im Rheingau und auch in Portugal in Brasilien, dann mein Master und zwischendurch noch 2,5 Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet.
Was ist Acai?
Acai ist eine Beere, so ein Superfood aus Brasilien. Und das isst man dort immer zum Frühstück, aber auch am Strand. Und man wird das wie so eine Eiscreme. Und man isst das aber zusammen mit Müsli und mit Früchten. Und es ist extrem gesund. Und wir dachten, das ist das Frühstück, was eigentlich gut nach Deutschland passen würde mit den ganzen Laktoseintoleranzen, die es heutzutage gibt. Und hatten das damals als Frühstückslieferservice angeboten. Aber wie gesagt, hat nicht ganz gepasst.
Woran lag es, dass sich das in Deutschland nicht durchgesetzt hat?
Es lag tatsächlich hauptsächlich am Team. Ich glaube, das ist immer einer der größten Knackpunkte bei einem Startup oder wenn man ein Unternehmen startet, dass man nicht so oft an externen Faktoren scheitert, sondern oft an internen Faktoren. Das heißt, bei uns hat die Teamzusammensetzung einfach nicht gepasst. Wir waren zu ähnlich und haben zu lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen, weil wir alles quasi immer gemeinsam entscheiden wollten. Und mit meinem Hintergrund aus der Beratung, ich weiß noch, ich habe am Anfang allein um unsere Website zu designen, glaube ich, 20 PowerPoint-Präsentationen gemacht, bevor ich überhaupt angefangen habe, eine Website aufzusetzen, weil ich es einfach noch so gewohnt war, einfach nur strategisch und konzeptionell zu arbeiten und nicht einfach zu machen. Und das haben wir dann bei Penta alles versucht, besser zu machen.
Aber wenn du sagst, das ist so Superfood, ernährst du dich sehr gesund? Ist dir das wichtig?
Damals auf jeden Fall sehr, sehr. Wir haben sehr auf Ernährung geachtet und auch wirklich komplett viel Research gemacht, einfach auch dadurch, dass es natürlich auch mein Beruf in dem Zeitpunkt war. Und danach, muss ich sagen, kam so ein Zeitpunkt, wo ich einfach dann auch irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, wo das quasi das Unternehmensende war, habe ich gedacht so, okay, es ist ein bisschen zu viel, ich möchte einfach das essen, womit ich mich wohlfühle und ich glaube im Endeffekt weiß man selber oder der Körper eigentlich auch am besten, was man in welchem Moment braucht. Und das ist manchmal eine Pizza, weil man irgendwas Salziges braucht und manchmal ist es was extrem Gesundes.
Okay. Du sagst, du hast in der Beratung gearbeitet. Das hast du nach deinem Studium gemacht oder
genau,
nach Brasilien? Oder
genau,
also muss ich mir die Reihenfolge vorstellen?
Genau, also als erstes Bachelor, Management und Recht damals noch. Dann in der Unternehmensberatung angefangen, also ganz klassisch, weil ich dachte, das ist eine sehr gute Ausbildung. Da im Bereich Finanzen und Versicherung. Also ich habe damals tatsächlich, es war Digital Customer Management für Banken und Versicherungen, also eigentlich ähnlich zu dem, was ich jetzt heute mache. Wir haben auf Projekten zum Beispiel die Deutsche Bank beraten, wie sie besser ihre Kundenbeziehungen digitalisieren können, wie sie die besser gestalten können. Das war 2,5 Jahre bei Bearing Point in Frankfurt. Und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt gefühlt die Lernkurve flacht ein bisschen ab. Ich möchte nochmal raus und habe dann meinen Master noch gemacht, auch wieder im Bereich Finance und danach dann gesagt, jetzt genug Beratung, jetzt will ich gerne gründen.
Und wann warst du dann im Ausland?
Genau zwischen, also wie gesagt, Bachelor, dann 2,5 Jahre Consulting und danach dann mein Master im Ausland.
Okay, was hat dich denn an Südamerika interessiert?
Ich war zuerst 1,5 Jahre dann in, das war quasi ein Doppelprogramm, 1,5 Jahre in Portugal, in Lissabon, mhm. und habe dann auch damals Portugiesisch gelernt, yeah. und dachte, da war irgendwie so die Beziehung zu Brasilien dann einfach sehr stark, mhm. und daher kam das zustande.
Das war wahrscheinlich sehr prägend, oder? Nochmal auch in Südamerika richtig zu leben und auch zu arbeiten dann, ne?
Auf jeden Fall. Extrem anders als hier, aber hat mir extrem gut gefallen, ja.
Gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast aus dieser Zeit, was du jetzt in deiner täglichen Tätigkeit integriert hast, oder?
Was ich sehr interessant fand, war, dass die Menschen dort extrem offen sind. Also in Deutschland, ich glaube, es ändert sich auch, aber hier ist man ja manchmal etwas irritiert, wenn irgendjemand Fremdes auf einen zukommt, den einen anspricht. Man denkt so, willst du mir was verkaufen oder mhm. Muss ich irgendwie Geld für irgendwas geben? Also man ist ja immer so ein bisschen skeptisch. Und in Brasilien oder gerade die Brasilianer sind extrem offen. Das heißt, sie gehen wirklich ohne diese Skepsis an Menschen heran und freuen sich einfach, Leute kennenzulernen. Und so mhm. diese Offenheit, das hat mich schon sehr fasziniert.
Hilft das in deinem jetzigen Beruf?
Ich denke schon, weil auch quasi die Geschichte, wie ich zu Penta gekommen bin, war absolut zufällig und random. Mit diesem, das erste Startup ist quasi gerade gescheitert. Ich wollte unbedingt zurück in diesen ganzen Finanzbereich, weil mich das doch mehr interessiert als so Food und Lifestyle. Mhm. Und hatte angefangen mit der Idee, internationalen Gründern zu helfen, in Deutschland zu starten mit einem Bankkonto, weil das damals bei uns so das Problem gewesen ist. Und hatte ein bisschen Research gemacht, habe mich mit verschiedenen Leuten getroffen, hatte mich dann tatsächlich mit Luca, also einem meiner Mitgründer jetzt, getroffen und ihm einfach nur quasi davon erzählt. Er hat mir erzählt, was sie planen, und das hatte irgendwie so gut gepasst, dass wir einfach gesagt haben, warum machen wir das nicht zusammen und gehen quasi den Weg gemeinsam. Und ich glaube, so diese Offenheit, einfach jemand komplett Fremden, den man irgendwie eigentlich noch gar nicht kennt, aber dann zu entscheiden, dass man jetzt zusammen ein Unternehmen irgendwie gründet oder weiterführen will. Ich glaube, dafür war das schon sehr hilfreich.
Mhm. Ne, ich habe auch gelesen, du hast ja gesagt, dieses Ganze auch rund um dieses Açaí, ich wusste gar nicht, dass man das so ausspricht, um diese Beere herum, dass du gesagt hast, also dieses ganze Influencer-Marketing, Instagram, das ist dir fremd, das bist nicht du. Dann habe ich mich ja so ein bisschen mal rumgeschaut, mhm. so wie du aktiv bist, und bist ja tatsächlich sehr zurückhaltend auf den Social Media Kanälen. Was stört dich an Social Media oder an Instagram, oder warum ist das nicht dein Medium?
Gute Frage. Ich glaube, es ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen diesem. Zum einen, dass man es beruflich macht, sich quasi so selbst zu promoten, und für ein bestimmtes Thema oder für einen bestimmten Content zu stehen. Das fällt mir leichter jetzt im Banken-Finance-Bereich, weil ich einfach das Thema unglaublich spannend und unglaublich interessant finde. Da finde ich es doch noch leichter, quasi auf Social Media aktiv zu sein. In dem Food-Lifestyle-Bereich geht es ja hauptsächlich darum, dass man sich selbst promotet. Also man ist ja meistens selbst die Marke oder selbst das Produkt, und gerade wenn es um gesunde Ernährung geht, geht es um wie sportlich. Oft hat man Fotos nur von sich selber drin, und das hat mich einfach, das war nicht so unbedingt meine Welt, ja.
Weil es dich so angestrengt hat, dir immer zu überlegen, in welcher positiven Stimmung du gerade bist, oder?
Ja, weil ich glaube, also wir haben es oft so gemacht, dass wir externe quasi Blogger dann zum Lunch eingeladen haben und quasi die dazu gebracht haben, quasi über unser Produkt zu posten. Und die Menschen, die ich während dieser Zeit getroffen habe, das waren sehr viele Lunch, sehr viele quasi Anfangsblogger, die wirklich noch nicht so viele Follower hatten, waren schon sehr angestrengt, diesen Lifestyle einfach zu haben. Das heißt, man hat oft selbst vergessen, sein Essen zu genießen und zu einfach nur wirklich da zu sein, präsent zu sein im Moment. Und es ging immer nur darum, quasi davon ein Foto zu machen und wie sieht man darauf aus. Und ich hatte das Gefühl, dass man sein ganzes Leben sehr stagen muss, um dem gerecht zu werden. Yeah. Und das wollte ich für mich selbst nicht.
Funktioniert denn Digitalwirtschaft ohne Social Media? Wie haltet ihr das bei Penta?
Nein, also Social Media ist ein riesengroßer Teil, auch bei uns. Wir haben als Kunden oder Zielgruppe SMEs und Startups. Das heißt, es ist nicht ganz so extrem wie jetzt bei Privatpersonen. Das heißt, zum Beispiel Facebook ist jetzt nicht unser größtes Medium, es ist dann eher sowas Richtung LinkedIn. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Teil von unserer quasi Customer Acquisition Strategie, dass wir viel auf Social Media präsent sind und darüber auch quasi einfach den, ja, wie sagt man, das Wort verbreiten, dass es Penta gibt.
Mhm. Ja. Okay. Du hast mal gesagt, es sei einfacher, eine Bank zu gründen, als ein Konto zu eröffnen.
Ja.
Was meinst du damit?
Wir hatten sowohl bei Penta, aber auch bei meinem vorigen Startup genau diese Schwierigkeiten. Also ich komme aus einem relativ kleinen Ort in Hessen, hatte dort meine Sparkassenberaterin. Jetzt habe ich natürlich auch gerade wieder die Bank verraten, die dahinter steht. Aber die kannte
aber das ist in den kleinen Orten.
Ist in den kleinen Orten.
So.
So, genau. Und ich kannte sie seit Kind auf und sie kannte mich natürlich auch und wir wollten dann quasi dieses Unternehmen gründen. Wir saßen, wie gesagt, zu dritt in Lissabon, wollten aber in Deutschland inkorporieren, weil wir hier einen kleinen Business Angel hatten, der unsere erste quasi Angel-Runde finanzieren wollte und mussten dann, wie gesagt, das Konto eröffnen, um überhaupt die Firma anzumelden, weil man muss ja das Stammkapital einzahlen, dann zum Notar, das Ganze hin und her. Und ich hatte sie angerufen und sagte, wir brauchen ein Konto. Und sie so, ja, kommt gerne vorbei. Und ich, ja, wir sind wirklich, jeder Penny, den wir momentan haben, geht ins Unternehmen. Wir können jetzt keine 300 Euro für Flüge irgendwie ausgeben. Nee, das würde aber nicht gehen. Wir sollen alle nach Niederhadamar kommen, in die Filiale. Und als sie dann noch gehört hat, dass meine Mitgründerinnen aus Kanada kommen, war es noch schwieriger, weil kanadische Pässe und das kennt man da ja nicht so, dann sollten wir doch vielleicht lieber nach Frankfurt in die Filiale gehen. Das war einfach so umständlich und kompliziert, dass wir im Endeffekt gesagt haben, wir machen das nicht so, wir eröffnen, wir machen das erstmal, lassen uns erstmal so informell quasi auf der Seite laufen.
Mhm.
Und ähnlich war es damals bei Penta auch, weil wenn man selbst heutzutage noch ein Konto für ein nicht reguliertes Finanzunternehmen eröffnen möchte, was ja Penta in dem Sinne ist, hat man schon relativ viele Schwierigkeiten, überhaupt ein Konto zu bekommen.
Mhm.
Und ja, deshalb haben wir immer aus Spaß gesagt, es war damals fast eine größere Hürde, ein Konto zu eröffnen, als im Endeffekt jetzt sowas wie sowas Ähnliches wie eine Bank aufzubauen.
Mhm. Okay, also sozusagen ist die Idee für Penta auch aus dieser persönlichen Erfahrung heraus geboren?
Absolut, also sowohl aus meiner persönlichen, aber auch aus der persönlichen Erfahrung meiner Mitgründer. Alle hatten vorher kleinere Unternehmen selbst und hatten immer quasi diesen ganzen Struggle mit der Kontoeröffnung zum einen, mhm. aber auch dann allgemein das ganze Thema Financing, Banking und so weiter.
Mhm. Woher kennt ihr euch?
Teilweise aus der Uni. Ich kam, wie gesagt, komplett random dazu. Es ist echt unterschiedlich. Teilweise Verwandte. Kommt alles irgendwie unterschiedlich zusammen.
Jetzt über Verwandte kennengelernt? Oder
also,
dein Cousin arbeitet mit dir?
So nach dem Motto. Also damals, Luca und Love waren Cousins oder sind Cousins.
Mhm.
Lukas haben sie in der Fintech, in dem Accelerator-Programm in London kennengelernt, weil er damals noch ein anderes Unternehmen gegründet hat. Als das aber dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat, ist er als CPO zu uns gekommen. Ich habe sie, wie gesagt, komplett absolut zufällig kennengelernt, weil ich einfach nur quasi Interviews mit verschiedenen Leuten in der Fintech-Branche geführt hatte, weil ich mein eigenes Unternehmen eigentlich gründen wollte.
Mhm.
Igor hatte damals zusammen mit Love in St. Gallen studiert und Sir und Luca haben zusammen in Paris studiert.
Okay.
Ja, also.
Weil du vorhin sagtest, das Team ist so wichtig. An welcher Stelle hast du gemerkt, mit denen kann ich mir das gut vorstellen, da stimmt das Team.
Mhm. Was ich immer noch unglaublich gut finde, ist, dass ich bei jeder einzelnen Person das Gefühl habe, dass sie ein Experte in ihrem Bereich ist. Das heißt, ich kann mich 100% darauf verlassen, dass wenn irgendeine Entscheidung im Produktumfeld getroffen wird, dass Lukas die richtige Entscheidung trifft. Und damit kann ich mich auf meinen eigenen Bereich konzentrieren. Und das war von Anfang an so. Uns wurde immer gesagt, wir sind eigentlich zu viele Gründer. Aber wir haben niemals angefangen, irgendwelche, zum Beispiel die Entscheidung über, wie ist der Name oder wie ist die Brand oder was ist unser Corporate Design. Wir haben nie angefangen, mit 5 Leuten zu sitzen, an einem Tisch zu sitzen, versuchen das zusammen zu entscheiden, sondern wir haben das relativ unabhängig gemacht und uns da halt sehr viel vertraut. Und ich glaube, deshalb waren wir sehr, sehr schnell und konnten einfach auch schnell ein Produkt entwickeln. Und ich glaube, das war, was mir sehr, sehr gut einfach an dem Team gefallen hat.
Du sagtest anfänglich, ihr 3 Mitgründer bei diesem Acai-Beeren-Startup, ihr seid euch zu ähnlich gewesen. Welche Charaktereigenschaft oder was macht dich hier bei Penta aus? Wo bist du sozusagen komplementär zu deinen Mitgründern?
Kannst du das sagen? Gute Frage. Ich glaube, schwierig. Was macht mich aus bei Penta?
Ich glaube, also ihr habt das offensichtlich noch nie so offensiv thematisiert, sondern das genau, hat sich zurechtgeruckelt.
Genau, es hat sich einfach irgendwie so ergeben. Also, ja.
Irgendwann mal drüber nachdenken, weil das ist ja auch mal ganz spannend sozusagen, da sich auch dessen klar zu werden, warum, also welche Position habe ich eigentlich tatsächlich und welche sind meine Fähigkeiten, die ich in so ein Team eben auch einbringe.
Das absolut, ja, ja.
Spannend. Eine Frage war, und tatsächlich auch so geschrieben, B2B dauert viel länger mit ganz vielen IEs, ja, in der Skalierung und das Vertrauen muss noch größer sein als in B2C. Warum habt ihr euch dieses dicke Brett vorgenommen?
Ja, das stimmt. Wir haben einfach gesehen, dass zum einen B2C war schon ein bisschen weiter zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es gab schon Monzo in UK, Revolut. In Deutschland hat der N26 schon gestartet. Das heißt, der Markt, es gab einfach schon einige Player, die uns ein bisschen voraus waren. Und wir hatten das Gefühl, dass diese Nische irgendwie schon so ganz gut abgedeckt ist zu dem Zeitpunkt. Was wir aber gesehen haben aus unserer eigenen Erfahrung, ist, dass genau dieser kleine SMI-Bereich oder dieser kleine B2B-Bereich, dass es da einfach noch gar keine relevanten Player gibt. Und deshalb uns einfach auf diese Nische konzentriert, auch wenn oft ist es ja, wenn etwas schwieriger ist, sogar eine größere Chance, weil die Eintrittsbarrieren ein bisschen höher sind. Und im Endeffekt, was das Ganze ein kleines bisschen einfacher macht, ist, dass es so kleine Unternehmen sind. Das heißt, oft sind die Geschäftsführer oder diejenigen, mit denen wir quasi als Kunden zu tun haben, haben nur 1, 2, 3, vielleicht 10 Mitarbeiter. Das heißt, so vom Marketing, von der Ansprache her, ist es noch relativ B2C-lastig. Und ich glaube, so die Kombination hat es im Endeffekt dann doch nicht ganz so schwierig gemacht. Und was im Endeffekt jede Idee oder jedes Startup erfolgreich macht, ist, wenn man merkt, dass man irgendwie dass einfach ein Markt dafür da ist. Also wenn es ein wirkliches Problem ist, das man löst, dann ergibt sich das auch irgendwie. Und auch wenn das Produkt vielleicht von Anfang an noch nicht perfekt ist, kann man das Ganze über die Zeit lang entwickeln.
Wie finden die euch, eure Kunden?
Tatsächlich haben wir ungefähr die Hälfte also alles läuft über unsere Website, das heißt, dass die Kontoeröffnung läuft über getpenta.com und die Hälfte unserer Kunden findet uns über Google, irgendwelche Paid Advertisement und die andere Hälfte ist tatsächlich über Word of Mouth oder wirklich einfach nur organisches Suchverhalten, aber das meiste online.
Was suchen die denn?
Oft, ich glaube, es sind so Sachen wie Bankkontoeröffnung oder ich weiß gar nicht, ich brauche ein Konto für mein Startup oder bestes Bankkonto. Es gibt ja mittlerweile auch relativ viele Vergleichsportale, die genau solche Konten bewerten und da schneiden wir auch einmal ganz gut ab und daher kommt natürlich auch ein bisschen Traffic und ja.
Okay. Jetzt seid ihr ja B2B, also wir sitzen ja hier in Berlin und hier ist es ja sehr B2C-lastig. Jetzt bist du ja in Hessen groß geworden. Warum habt ihr euer Startup nicht in Frankfurt gegründet, wo ja mehr B2B-Startups aus dem Finanzdienstleistungssektor beheimatet sind, die Banken quasi vis-à-vis? Was war eure Entscheidung für Berlin?
Absolut. Und ich glaube, das ist auch so der... Also der Split momentan zwischen den Fintechs. Also Frankfurt ist immer ein bisschen bankennah, B2B, und Berlin ist ein bisschen endkundenzentrierter. Und ich glaube, das ist das, wo ich uns auch mehr einordnen würde, weil wir nicht B2B in dem Sinne sind, dass wir eine Supportleistung zu einer bestimmten Bank oder zu einem Finanzunternehmen bieten, sondern wir sind im Endeffekt B2B, aber eigentlich eher B2C, weil unsere Endkunden sind kleine Unternehmen. Und das Wichtigste bei der Standortauswahl war uns im Endeffekt, wo sitzen unsere Kunden? Das heißt, am Anfang hatten wir Kundeninterviews auch geführt, also was sind eure Probleme beim Banking, was sind so die größten Treiber für Unzufriedenheiten, und haben das damals auch in Berlin gemacht und deshalb auch gesagt, wir müssen nah an unserem Kunden sitzen. Die ersten 6 Monate waren wir auch in einem Coworking Space, um wirklich auch jede Idee, jede Hypothese einfach mit unseren potenziellen oder zukünftigen Kunden zu verproben. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man nah am Kunden sitzt.
Fühlst du dich wohl in Berlin?
Ja.
So als Stadt?
Ja, extrem. Also vor allem, wenn man eine Zeit lang im Ausland gelebt hat, habe ich das Gefühl, dass Berlin so die Stadt in Deutschland ist, die wirklich diesen internationalen Flair hat. Also extrem viele verschiedene Kulturen kommen zusammen. Viele, auch bei Penta, ich glaube, ich war so das erste Jahr die Einzige, die irgendwie aus Deutschland kam, gefühlt. Wir haben so viele verschiedene Länder in unserem Team, und das macht irgendwie für mich so den Mix und das Besondere.
Aber Frankfurt, wäre das für dich noch irgendwie denkbar, nochmal zurück in die Heimat, oder Gott sei Dank weg?
Ja, bedingt durch Familie und Freunde könnte ich es mir schon vorstellen, aber als Stadt gefällt mir Berlin um einiges besser.
Deutlich besser, ja. Weil Frankfurt ist ja auch recht international im Grunde, aber ganz anderes Klima, ne?
Ja, ich finde Berlin, die Tatsache, dass man so viele Möglichkeiten hat, also dass so viel Angebot einfach da ist, sowohl gerade in diesem ganzen Startup-Umfeld, also jeden Abend sind, glaube ich, 50 verschiedene Meetups oder Treffen, zu denen man gehen kann. Es gibt unglaublich viele freie Kurse, von wenn man irgendwie Coding lernen will, dann geht man irgendwie an einem Samstag irgendwo hin und lernt das für irgendwie 7 Stunden. Das Gleiche mit irgendwie Sportangeboten, Kultur, Museen, also gefühlt eine Stadt, wo man niemals komplett durch ist, und das finde ich extrem spannend.
Nutzt du diese ganzen Angebote auch? Und dieses ganze Netzwerken, sieht man dich da?
Ich versuche es öfter zu machen und habe so ein paar Meetups, wo ich regelmäßig hingehe.
Welche sind das?
Es gibt eins von Fintech-Stammtisch. So. Das finde ich ganz spannend. Es gibt eins, was wirklich so Customer Experience als Zentrum oder als Fokus hat. Von Family gibt es ganz gute Events.
Ja. Du sagst, du versuchst es, aber es gelingt dir nicht immer offensichtlich?
Ja, oft fangen die so früh an. Also oft fangen die so gegen 18, 19 Uhr an, und meistens, selbst wenn ich es mir vornehme, sitzen wir doch noch ein bisschen länger hier.
Okay. Also deine Work-Life-Balance ist eher im Moment Richtung Work.
Ja.
Okay.
Das schon.
Ich habe gelesen, dass ein Sparkassenvertreter mal gesagt hat, ein Startup wie Penta sei ein Vorbilder für die Sparkasse. Was sagt das über die deutsche Sparkassen- und Bankenlandschaft aus, wenn ein Startup sozusagen als Vorbild dient?
Zum einen fühlen wir uns natürlich geschmeichelt. Zum anderen finde ich es schon eine bemerkenswerte Aussage, weil ich glaube, dass jedes Unternehmen, wenn es eine gewisse Größe und ein gewisses Alter erreicht, einen gewissen Grad an Bürokratie aufbaut. Das heißt, es wird, also umso größer man wird halt oft langsamer. Das ist einfach bedingt durch die Sache selbst. Und sich da weiterhin einfach den Markt anzuschauen, welche kleinen Unternehmen kommen neu oder poppen neu auf und welche Innovationen kommen durch irgendwelche Außenseiter oder Externen. Das finde ich, glaube ich, sollte man immer machen. Ich glaube, das sollten wir mittlerweile auch schon machen. Also wir schauen uns nicht nur die existierenden Mitbewerber an, sondern wir versuchen natürlich auch zu schauen, so was sind die neuen Ideen, die irgendwo aufpoppen. Und ich glaube, das muss man einfach machen, um weiterhin innovativ zu bleiben.
Was können denn die Sparkassen von euch lernen?
In dem Artikel ging es auf jeden Fall um das ganze Thema Kontoeröffnung, also das, was wir jetzt schon ein bisschen länger besprochen haben. Wir haben es tatsächlich geschafft, gerade in diesem B2B-Bereich einen quasi Prozess zusammen mit der Solaris Bank aufzubauen, der ich glaube, in Deutschland, also wenige genauso abbilden. Es ist komplett digital, das heißt, man kann das Konto von egal wo eröffnen und dauert eigentlich nicht länger als 2 Tage. Momentan sind wir sogar so weit, dass es immer am gleichen Tag eigentlich eröffnet wird. Und ich glaube, dass so diese Convenience für den Kunden, dass einfach, wenn er das Konto braucht, von zu Hause, vom Sofa, vom Bus, was weiß ich, einfach das Konto schnell eröffnen kann, das ist was viele traditionelle Banken einfach noch verbessern können. Und der andere Teil, der mir auch besonders wichtig ist, ist dieser extreme Kundenfokus. Wir haben zum Beispiel eine Slack-Community mit unseren Kunden, wo wir neue Ideen, neue Designs, neue Produkte, neue Features immer einfach wirklich ganz unkompliziert einfach reinpushen und nach Feedback fragen.
Mit den Kunden?
Mit den Kunden, genau. Und wir haben zum Beispiel auch eine öffentliche Produkt-Roadmap auf Trello, auf denen unsere Kunden quasi abstimmen können, was sind so die nächsten Features, die sie brauchen. Also brauchen sie als nächstes Finanzierungshilfen, Cashflow, Forecast, was auch immer. Aber wir entwickeln im Endeffekt das Produkt direkt mit unseren Kunden zusammen. Und ich glaube, so dieser extreme Kundenfokus, das ist was großen Unternehmen manchmal abhanden kommt. Und deshalb baut man dann jahrelang irgendwelche Produkte, die eigentlich gar nicht ein richtiges Problem oder einen richtigen Need bedienen.
Aktuell habt ihr 8.000 Kunden, stimmt das?
Schon ein bisschen mehr?
Also ich hatte irgendwie gelesen, bis Ende des Jahres sollten es 20.000
genau,
werden.
Genau.
Also ich meine, dann stelle ich mir vor, ich bin mit allen da über Trello und Slack, sie werden nicht alle antworten, aber doch einige, da kommen ja wahrscheinlich sehr viele verschiedene Ideen. Wie schaffst du es dann da, den Fokus zu behalten und nicht zu zerfasern, ach, das könnte man machen und das, ach, stimmt, ja, na klar, und der braucht doch noch dies und jenes. Wie schaffst du es, deine Vision dann durchzubringen und der auch treu zu bleiben?
Ja, das Interessante ist, dass es tatsächlich nicht so komplett verteilt ist. Also es gibt schon, im Endeffekt sind das alles die harten Daten, die dann dafür sprechen, wie viele Leute wollen jetzt genau das Thema haben. Und dadurch wird natürlich, machen wir nicht alles blind, aber relativ, also der Großteil der Kunden weiß eigentlich relativ genau, was sie wollen. Also zum Beispiel den ersten großen Request, den wir immer hatten, war die Integration mit Buchhaltungsunternehmen. Und das kam so oft wieder auf. Jeder zweite Kunde hat gesagt, Buchhaltung. Und dann wird es halt relativ klar, dass das was ist, was irgendwie so die Basics von einem Bankkonto irgendwie sein sollten und was unsere Kunden brauchen. Und deshalb hat das quasi im Endeffekt die Richtung dann vorgegeben.
So. Kommt da auch, also wie muss ich mir diese Kommunikation vorstellen? Ist das eher so dieses, ich hätte gerne, oder kommt da mehr Lob oder mehr, so wie bei Leserbriefen in Redaktion, eigentlich nur das, was einem nicht gefällt? Und wer moderiert das bei euch?
Tatsächlich unsere Produktmanager. Wir haben gerade unser Unternehmen komplett umstrukturiert, jetzt wo wir so groß sind, weil wir genau das Thema hatten, wir wollen nicht diesen Startup-Drive verlieren. Das heißt, wir haben cross-funktionale Teams entlang der Customer Journey gebildet. Das heißt, ein Team kümmert sich nur um Kontoeröffnung, ein Team um so Accounts and Payments, also wirklich die Core-Bank-Funktionalitäten, ein Team kümmert sich um Teamcards, das ist so ein Feature, wo man jedem seiner Mitarbeiter eine eigene Kreditkarte ausgeben kann, der kann verschiedene Limits setzen und dadurch kannst du quasi das ganze Thema Expense Management direkt übers Konto bedienen. Na, auf jeden Fall hat jedes dieser cross-funktionalen Teams, die heißen bei uns Houses, hat einen House-Owner, also einen Hausbesitzer. Das sind meistens Produktmanager. Und die Produktmanager sind auch die, die in den Slack-Communities aktiv sind. Das heißt, jeder ist für sein Thema quasi dort verantwortlich und macht den Dialog ganz eigentlich relativ unkompliziert und relativ unmoderiert, muss ich sagen, weil wir das Ganze nicht so quasi bürokratisch aufbauen wollten, sondern einfach breit verteilt im Unternehmen lassen wollen. Das heißt, eine wichtige Bedingung, die wir auch an jeden neuen Mitarbeiter haben, ist, dass jeder mit den Kunden spricht. Also es gibt niemanden in dem ganzen Unternehmen, der nicht mit den Kunden sprechen sollte.
Woher oder wie kamt ihr auf die Idee, so transparent zu werden? Hast du das irgendwo anders schon mal gesehen?
Ich glaube, vielleicht ist das auch einer der Werte, die ich mit in das Team bringe, weil ich bin absolut für das ganze Thema Transparenz. Ich glaube, dass Transparenz Vertrauen schafft, weil wenn man einfach ehrlich auch mit Problemen umgeht, haben viele unserer Kunden genau auch dafür Verständnis. Wir sind nun mal noch ein Startup, es ist noch nicht alles perfekt, aber dieser ehrliche und transparente Umgang damit schafft einfach, wie gesagt, dieses Grundvertrauen. Und ich glaube, das ist was viele Banken auch falsch machen, also viele große Banken, dass man oft versucht, Skandale, Problemchen, was auch immer, so unter den Teppich zu kehren und versucht, dass das irgendwie nicht rauskommt. Und deshalb, also es gab einige Vorreiter, ich glaube, Monzo ist extrem stark auch mit dem ganzen Thema Transparenz, Product Roadmap, das ist auch eins meiner so großen Vorbilder, würde ich sagen. Das fand ich immer super und bin deshalb auch so der große Vertreter bei uns im Unternehmen dafür, dass wir immer so transparent mit allen möglichen Themen umgehen.
Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, ob das auch so eine Mentalitätsgeschichte ist. Also UK kommuniziert anders, auch die Leute haben eine andere Mentalität und gerade wenn man in Deutschland aktiv ist, könnte man ja schnell denken, die sind eh nur am Meckern oder so.
Wir kriegen tatsächlich sehr, sehr viel Lob, auch über quasi diese Feedback-Gruppe. Es kommt viel wirklich so konstruktives Feedback rein. Also ich bin immer erstaunt, wie viele, man muss auch bedenken, das sind alles Unternehmer. Das heißt, die haben ihr eigenes Unternehmen, haben eigentlich genug zu tun selbst und nehmen sich aber die Zeit, wirklich teilweise Passagen reinzuschreiben und unsere App zu bewerten und Feedback für die neue internationale Überweisungsmaske zu geben. Und es ist sehr viel ungefragt, aber im positiven Sinne, ungefragt konstruktives Feedback einfach dabei. Und ich glaube, der Treiber dafür ist, dass die Unternehmer oder die Kunden verstehen, dass es etwas bewirkt. Das heißt, auch ist so ein bisschen so kleiner Fisch, großer Fisch, kleiner Teich, kleiner Fisch, großer Fisch, genau das Thema. Also bei uns haben die Kunden halt das Gefühl, weil wir einfach noch ein relativ kleines Unternehmen sind, dass ihre Stimme etwas bewirkt und dass sie damit quasi das Produkt der Zukunft mitgestalten und beeinflussen können.
Jetzt geht ihr ja sehr in die Expansion, weil ihr wahnsinnig viel, also ihr habt eine Menge Geld eingesammelt in mehreren Runden. Habt ihr Ideen sozusagen, wie man diesen Startup-Charakter und auch diese Transparenz, wie ihr euch das erhalten könnt, weil viele, viele Kunden kommen, ihr expandiert ins Ausland, auch in eine andere Sprache quasi, wie ihr das, diese Transparenz aufrechterhalten
könnt? Ich denke, genau, so Transparenz ist so eine der Transparenz und Kundenfokus sind so eine der Kernwerte, die wir einfach als Unternehmen haben und dementsprechend suchen wir natürlich auch neue Mitarbeiter aus und ich glaube dadurch, das ist so ein bisschen so die Kultur oder so der Vibe von Penta, also das wird glaube ich darüber erhalten und das andere Thema ist genau, was ich vorher angesprochen habe, diese cross-funktionalen Teams, die wir aufgestellt haben, weil ein Vorreiter da war Spotify, die haben angefangen mit diesen Squads und wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben diese cross-funktionalen Teams nicht nur Produkt-Tech-lastig, sondern in einem, zum Beispiel in diesem Onboarding-Kontoeröffnungshaus sitzt dann Tech, Produkt, Produkt-Marketing, es sitzt Support in dem Haus, es sitzt also wirklich jede Funktionalität, die man braucht, in diesem Haus drin. Und dadurch kann dann quasi, wenn auch ein Kunde sich beschwert beim Customer Support, geht das Feedback direkt, da die neben dem Techie sitzen, direkt quasi rüber. Und dadurch wollen wir einfach diesen Startup-Vibe von irgendwie 8 bis 10 Leuten, die an einem Problem arbeiten, einfach so lange wie möglich erhalten.
Okay. Kommst du selber aus einer Unternehmerfamilie?
Gar nicht. Nein. Komplett alles, alle Mediziner.
Ach, alles Ärzte, ja? Ja. Wie haben die denn reagiert, als du gesagt hast, ich werde jetzt selber Unternehmerin und mache Kontos für Unternehmer?
Ich glaube, das ging dann noch ein bisschen leichter. Die große Schwierigkeit war am Anfang mit der Beratung. Meine Mutter hat mich immer gefragt, wie ich denn nach der Uni irgendein Unternehmen beraten wolle. Ich hätte doch keine Ahnung von irgendwas.
Ja. Also wobei so eine Arztpraxis ist ja auch ein kleines Unternehmen.
Und das stimmt allerdings wirklich. Also da sehe ich schon jetzt Parallelen, vor allem wenn die Arztpraxen ein bisschen größer werden. Also wirklich mittlerweile sind es ja auch dann irgendwie 8 bis 12 Mitarbeiter. Und dort hat man ja doch auch viel unternehmerische Tätigkeit, die ja, und die brauchen auch noch Konten.
Ich wollte gerade sagen, sind deine Eltern dann mit ihrer Praxis oder haben sie eine Praxis? Sind die jetzt bei euch? Die werden es ja wahrscheinlich nicht hören, oder?
Tatsächlich noch nicht. Es liegt momentan noch daran, dass wir, also viele Ärzte oder Apotheker und so weiter sind anders firmiert, die sind als Einzelunternehmen firmiert und das unterstützen wir heute noch nicht. Steht aber auf der Roadmap.
Und Medizin, wäre das nichts für dich gewesen?
Nein. damals doch schon. Es war so, ja, okay, das Abi war einigermaßen ordentlich. Theoretisch hätte man einfach so diesen Weg gehen können. Und ich weiß noch, dass ich vor der Praxis stand in Limburg und habe damals hochgeschaut und dachte, ich wollte nicht so das Gefühl haben, dass ich schon weiß, dass ich in 20 Jahren genau dort ende. Und ich mag einfach das Gefühl, dass viele Möglichkeiten offen stehen und dass man noch nicht genau weiß, was kommt als nächstes. Und ich glaube, wenn ich damals diese Entscheidung getroffen hätte, wäre der Weg relativ absehbar gewesen. Mhm. Und jetzt, dass ich damals dann irgendwie zwei Jahre nach Portugal gehe oder nach Brasilien oder ich habe kurz in Australien gearbeitet, ich war eine Zeit lang in Südafrika. So diese ganzen Erlebnisse fand ich einfach prägend, weil ich immer das Gefühl hatte, ich hatte immer alle Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Mentalität, wenn man gründet oder wenn man in einem Startup arbeitet, dass man einfach offen sein muss für die Möglichkeiten, die reinkommen und mit der Ungewissheit leben möchte, dass man noch nicht ganz genau weiß, was in zwei Jahren, was in vier Monaten ist.
Ja. Ist auch eine große Unsicherheit natürlich, ne, die man auch aushalten muss. Ja, ja, na klar. Aber du durchbrichst sozusagen die Tradition, einmal Ärztefamilie, immer Ärztefamilie.
Genau, ich habe noch zwei kleine Schwestern, die halten das Zepter aufrecht. Also
die werden
das heißt, alles gut. Okay.
Gott sei Dank, es gibt eine Nachfolge für diese Praxis.
Genau.
Ja, du sagst ja, irgendwie war es ganz viel im Ausland. Sprichst du Italienisch?
Noch nicht.
Man muss ja dazu sagen, sozusagen, dass ihr ja gerade mit einem italienischen Unternehmen fusioniert seid. Aber da näherst du dich der Sprache erst allmählich an.
Genau, und Gott sei Dank haben wir ein sehr, sehr gutes Team, das sehr gut Italienisch spricht. Das heißt, da ist auch genug Kompetenz vorhanden. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, noch Italienisch zu lernen, ich würde wahrscheinlich nicht auf das gleiche Level kommen wie die.
Wobei von Portugiesisch ist es...
Das stimmt, das ist schon ähnlich. Also viele Wörter, also man kann so ein bisschen, wenn ich es geschrieben sehe, verstehe ich schon so den Sinn, in welche Richtung es geht. Ja.
Ja. Wie ist es zu dieser Fusion gekommen? Also was war da so der Grundgedanke? Und Italien ist ja jetzt nicht das erste Land für deutsche Startups, um zu fusionieren, zu kooperieren. Viele dann ja eher mit UK oder so.
Das stimmt. Wir hatten schon, also so Penta in der ersten Phase war wirklich dieser extreme Fokus auf, wir wollen ein Bankkonto anbieten, wir wollen ein Konto schnell eröffnen für Startups. Und ich glaube, wir haben das Thema auch dann irgendwann ganz gut abgedeckt und hatten auch das Gefühl, wir brauchen eigentlich noch ein größeres Netzwerk. Wir wollen irgendwie weitergehen, uns selber als Unternehmen weiterentwickeln und haben mit verschiedenen strategischen Partnern dann gesprochen. Im Endeffekt ist es Finlieb geworden, deswegen sitzen wir auch heute hier. Und hatten da endlich jemanden quasi in Deutschland, der einfach ein viel, viel größeres Netzwerk hat, der sich besser auskennt, der uns ein bisschen an die Hand nehmen kann und sagen kann, pass auf, was könnten die nächsten Schritte für euch sein? Und während diesen Gesprächen mit Finlieb war auch schon relativ schnell klar, es gibt dieses Unternehmen in Italien, die machen sowas Ähnliches wie ihr. Warum nimmt man nicht quasi beide Unternehmen jetzt schon zusammen? Das heißt, es war natürlich ein bisschen opportunistisch, einfach die beiden Unternehmen zusammenzuschmeißen, aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir einfach von der Art und von der Kultur, vom Team her sehr, sehr ähnlich sind, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst und wir uns echt gut ergänzen. Wir waren immer nicht so groß aufgestellt, zum Beispiel im ganzen Bereich Marketing, und Italien hat ein ganz gutes Marketing-Team. Also es hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Ich glaube, es war auch so der schnellste Merger, den ich irgendwie mir vorstellen kann. ich glaube, wir hatten nach einer Woche schon quasi einen gemeinsamen Slack-Channel und die erste Town Hall und dann ging es einfach los. Und sind dadurch einfach natürlich das Projekt Italien jetzt als ersten Markt einmal angegangen, weil wir einfach da ein starkes Team hatten, weil es eine Opportunity im Markt gibt und weil wir das ganze Thema Internationalisierung einfach als Blaupause dort einmal ausprobieren möchten. Und dann natürlich.
Ja, ist ja ein ungewöhnlicher Weg, sozusagen den Weg über Italien zu gehen, eine andere Sprache auch auszuprobieren und nicht gleich im Englischen, oder? Oder wie läuft die Kommunikation dort?
Also wir, Company-Sprache ist Englisch. Ich glaube, das UK, klar, ist irgendwie naheliegender, aber dort gibt es einfach schon extrem gute Lösungen. Also der Markt ist einfach schon etwas weiter, schon etwas reifer. Deshalb sind eigentlich Märkte wie Italien, Frankreich, Spanien, Polen, also schon die Märkte, wo es extrem viel Potenzial ist. Auch wenn man also ob man jetzt erst Frankreich oder erst Italien macht, im Endeffekt würde ich sagen, ist das schon eine extrem große Chance, die gerade in diesem Markt einfach noch besteht.
Bei Italien denkt man ja irgendwie auch immer an Urlaub.
Da war ich auch gerade.
Wollte gerade fragen, also ich meine, bist du, was sind so deine präferierten Urlaubsziele?
Am liebsten würde ich irgendwann mal alles gesehen haben. Ich war jetzt tatsächlich im Urlaub mit meiner Schwester zusammen. Wir sind nach Italien geflogen und dann nach Slowenien und sind dort wandern gewesen und am Meer und in der Stadt und haben uns alles möglich angeschaut und einfach mal den ganzen Tag draußen in der Sonne, in der Natur und ein bisschen abschalten.
Aber du bist eher so der südeuropäische und Südamerika-Typ als Norwegen und Nord- und Ostsee?
Finde ich auch spannend. Also ich glaube, es gibt wenig, was ich nicht mag.
Wenn du sagst, dass du am liebsten mal alles gesehen haben möchtest, im Moment bist du ja sehr eingebunden. Hast du für dich so eine Zeitlinie im Kopf, dass du sagst, also bis dann und dann und dann werde ich, oder naja, also nicht werde ich mich zurückziehen, aber dann möchte ich es gerne mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dass du sagst, also ich bin bereit, 5 Jahre noch richtig Gas zu geben.
Gute Frage. Also dieser Urlaub jetzt, das war einer, der war quasi overdue. Ich glaube, das letzte Mal war ich im Oktober davor im Urlaub gewesen. Das heißt, es war wirklich eine lange Zeit und ich habe mich extrem drauf gefreut und dachte, ich muss jetzt unbedingt, es ist extrem viel passiert. Wir haben die ganze Firma umstrukturiert. Wir sind extrem schnell gewachsen, von 20 auf jetzt 65 Mitarbeiter. Wir fokussieren uns mehr auf die Internationalisierung. Also passiert sehr, sehr viel. Es ist natürlich viel, viel Arbeit. Und ich habe mich so auf diesen Urlaub gefreut und dachte, einfach mal abschalten und nur den ganzen Tag wandern und lesen und sonnen. Aber was man doch relativ schnell merkt, so nach einer Woche oder so.
Wie lange seid ihr weg?
2 Wochen tatsächlich. Dass es einem fehlt. Also mir ist es extrem schwer gefallen, nicht nachzufragen, und wie ist das und was ist mit dem Projekt und wo stehen wir da? Also ich glaube, ich könnte niemals so komplett ohne. Also mir macht es einfach viel zu viel Spaß doch. Und auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist, ich weiß nicht, also es gefällt mir einfach extrem gut.
Das heißt, der Rechner blieb nicht aus?
Ich habe ihn nicht mitgenommen.
Oha, okay.
Aber das meiste geht auch über das Handy.
Das war also doch immer an, ja? Auch am Strand und beim Essen.
Ich habe es auch teilweise mal zu Hause gelassen.
Du sagst das so, ja, ja. Genau. Aber es ist schon schwer abzuschalten, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Als Gründer, ja.
Ja, doch.
Also von daher deine Timeline? Kannst du gar nicht...
Wie gesagt, ich glaube, solange ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Wert zum Unternehmen beitrage, solange es mir Spaß macht, solange ich gerne mit den Leuten zusammenarbeite, solange ich Potenzial sehe, mache ich weiter.
Bist du ein, also hast du eine Sparmentalität oder gibst du lieber Geld aus? Wenn man sozusagen...
Also, ich glaube, es passt sich den Bedingungen an. So am Anfang von Penta, am Ende von dem anderen Startup, da hatte ich tatsächlich gar kein Geld. Also am Anfang hatten wir auch keine Gehälter. Es war schon sehr, sehr schwierig. Und da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so schwer, kein Geld auszugeben. Also man muss halt einfach sparen, dann passt sich der Sache an. Aber natürlich jetzt mittlerweile, man hat irgendwie ein Gehalt und es passt und dann gibt man das Geld einfach auch. Ich gebe es schon dann ganz gerne aus.
Okay. Ja. Also eher der Genießertyp als
ja, doch,
der
schon.
Sparer.
Ich gebe zu, ja.
Ist ja auch, also ich kann das total gut nachvollziehen. Gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig geprägt hat?
Viele, glaube ich. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig war ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das ist für jede, also gerade so als, wenn man noch so in der Entwicklung ist und im Studium und einfach so diese erste Erfahrung, einfach mal allein ins Ausland zu gehen, neue Kulturen. Ich glaube, das ist extrem prägend, weil man doch sehr, sehr offen wird für Neues.
Wie alt warst du da?
Also während dem Bachelor 20.
Du hast also kein Austauschjahr in den USA oder so mit 16 oder so verbracht?
Ich war mal 4 Wochen in den USA bei einer Gastfamilie, aber kein Jahr, nee. Und dann dieses Scheitern von dem ersten Startup, auch wenn es so kurz war, auch wenn es irgendwie so nur 6 Monate waren, das ist schon eine prägende Erfahrung, weil man vorher, oder gerade wenn man durch eine gute Uni, dann die Beratung, dann noch eine ganz gute Uni. Es hat das Gefühl, als ob es immer nur in eine Richtung geht, und zwar irgendwie so steil nach oben. Mhm. Und wenn dann irgendwann mal etwas nicht funktioniert und man wirklich so auf die Nase fällt, das ist schon sehr, sehr prägend, ja. Mhm.
Was hast du daraus mitgenommen?
Unterschiedliche quasi so Learnings für das nächste Startup zum einen. Zum anderen beschäftigt, wenn man dann wirklich mal so alleine ist und auch irgendwie so einen Monat quasi nichts zu tun hat, beschäftigt man sich auch einmal extrem viel mit, was möchte man für sein Leben, in welche Richtung geht es wie, was motiviert einen. Man hat sehr, sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut, um sich einfach nochmal neu zu norden. Weil ich glaube, oft, wenn man einfach nur weiter rennt und auch in einer bestimmten Karriere, in einem bestimmten Karriereweg drin ist, dass man nicht so diesen Stopppunkt nimmt und sagt so, okay, ich reflektiere mal, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit zu überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, sind meine Ziele noch die gleichen, die ich vor 2 Jahren hatte. Und ich glaube, dafür sich diese bewusste Pause oder diesen bewussten Break zu nehmen, war das sehr wichtig.
Du gehst ja ganz offensiv mit um, dass du da gescheitert bist. Das ist ja in Deutschland oftmals noch so, man redet nicht so über das Scheitern. In Amerika ist das völlig selbstverständlich, bis man da irgendwie richtig erfolgreich ist, sollte man 4-5 Mal gescheitert sein. Wie hast du das Gefühl, oder wie ist dein persönlicher Eindruck, wenn du das so offensiv sagst? Ist das nach wie vor, oh Gott, die ist gescheitert? So, ne? Oder hast du das Gefühl, da ändert sich auch ein bisschen was in der Wahrnehmung in der Startup-Szene?
Ich glaube, dass sich was ändert, ja. Ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen lustig. Man sagt, ja, mittlerweile sind wir ganz offen fürs Scheitern auch. Mhm. Wir sind da auch toleranter. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man zweimal scheitert, dann hört das wahrscheinlich auch wieder auf.
Also einmal scheitern ist in Ordnung?
So nach dem Motto, einmal scheitern ist okay, aber dann mach's bitte nicht nochmal. Also, das ist so gefühlt ein Thema. Aber ich glaube, das ist extrem, also Scheitern, wenn man was daraus lernt und was mitnimmt, ist extrem wichtig. Mhm. Weil das sind so die größten, wenn man es am eigenen Leib erfährt, was man irgendwie falsch gemacht hat und was man besser machen kann, das sind so die besten Werte, die man dann auch einfach ins nächste Startup mitbringen kann. Also das, wenn ich diese erste Erfahrung nicht gemacht hätte, wäre ich niemals so an Penta rangegangen, auch mit dieser dezentralen Struktur. Ich glaube, ich wäre viel zu kontrollwütig gewesen und so dieses Vertrauen, Transparenz, dezentral ein Team aufzubauen, mutig zu sein, keine Angst zu haben, was falsch zu machen. Das sind, glaube ich, schon so Werte, die das Unternehmen auch dahin irgendwo bringen, wo es heute ist.
Ist das für euch ein Einstellungskriterium? Weil wir hatten es ja im Vorgespräch darüber, das nächste Mal muss es jemand sein, der ein Fahrrad reparieren kann.
Ja, das
war ja eher im Scherz gemeint, aber ist Scheitern auch ein Thema bei euch so im Gründerteam für Mitarbeiter?
Es ist keine Grundvoraussetzung jetzt in dem Sinne. Es ist mehr, was ich extrem cool finde oder extrem gerne mag, ist, wenn jemand sich bewirbt und schon vorher sagt, was er quasi eigentlich sieht im Unternehmen, was wir falsch machen und was er da helfen könnte, besser zu machen. Also jemand, der nicht einfach nur Bewerbungsunterlagen schreibt, sondern sagt so, hey, ich bin ein Website-Designer und ich habe gesehen, auf eurer Website sind die ganzen Sachen eigentlich nicht richtig aligned. Ihr müsst das viel weiter nach links machen. Wenn ihr die und die Farben nehmen könnt, das und das besser funktionieren. Und jemand, der quasi so diesen proaktiven Drive hat, sich einfach schon direkt in das Unternehmen, also in das Unternehmen reinzudenken und irgendwie mitzuarbeiten, das finde ich, also ich persönlich immer schon super.
Tatsächlich. Hm. Weil viele würden ja auch sagen, was fällt dem ein? Ich bin doch hier der Chef.
Nee, also das finde ich wirklich immer herausragend, wenn jemand so an ein Thema rangeht und einfach so ein bisschen den Mut dazu mitbringt und wirklich einfach sehr, sehr eigenständig und proaktiv ist und Ideen laut irgendwie äußern kann.
Du hattest es ja auch auf Instagram gesehen, nein, nicht auf Instagram, auf Twitter, hattest du ja auch diese Frage gelesen von dem einen Follower, der fragte, als Banker und bekennender Nicht-Techie mit Idee, wie kommt man in der, und jetzt hat er Seed als Sitz geschrieben, Phase, bin mir nicht sicher, ob er sich verschrieben hat oder ob du weißt, was er meint, und Co-Founder mit Programmierskills, wie war das bei euch? Zum Thema Hiren.
Also, ich dachte auch, es heißt Seed mit EED. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwas ist, was ich auch nicht kenne.
Du kennst das auch nicht?
Nee, ich kenne es auch nicht.
Ich habe mich gefragt, ob er sozusagen auf seinem Sofa sitzt und das als C-Phase.
Vielleicht sagt er es uns ja nochmal
als Antwort. Wenn du zuhörst, bitte verrate es uns auf Twitter.
Genau. Genau, ich glaube, das ist momentan eine extrem große Herausforderung, gerade in so Städten wie Berlin oder quasi in den Startup-Hochburgen, weil jeder nach Tech-Ressourcen oder nach Techies sucht. Und natürlich wie in jedem Marktangebot Nachfrage, wenn viele gute Tech-Entwickler brauchen, wird das Angebot einfach knapp. Und wir hatten das Glück, dass einer unserer Mitgründer war, erfahrener, er hatte vorher 20 Jahre eigene Unternehmensberatung für Tech in Chile geleitet und hat deshalb bei uns quasi am Anfang komplett alles selbst gemacht und über sein Netzwerk dann einfach weitere Mitarbeiter hinzugeholt. Das heißt, der erste Mitarbeiter, den er dazu geholt hat, ist jetzt heute unser Lead Engineer und der hat wieder ein eigenes Netzwerk aus seiner alten Firma wieder 3 Leute mitgebracht, als er gesehen hat, dass das Unternehmen läuft, dass wir nicht nur irgendwelche Flausen im Kopf haben, sondern dass wir es ernst meinen und dass wir wirklich was Großes hier aufbauen wollen. Und ich glaube, so umso weiter man natürlich kommt, umso einfacher wird es, aber wichtig ist, dass man am Anfang eine Kernperson findet und wenn man da jemanden guten findet, würde ich die sofort immer als Mitgründer, Co-Founder, Equity einfach mitgeben, weil dann ist einfach auch das, also man ist einfach ganz anders gewestet, also man investiert ja wirklich in sein eigenes Ding und das ist, glaube ich, super, super wichtig.
Es ist ja auch sehr risikobehaftet. Also hast du auch manchmal Angst, dass euch die Talente ausgehen, dass euch die Konkurrenz überholt, dass das Geld irgendwie ausgeht und es kommt kein Neues mehr nach?
Angst nicht. Es ist mehr, man lebt so in dem Bewusstsein, dass es eigentlich jedem mal passieren kann. Also wir haben jetzt über die 3 Jahre so viel Ups and Downs irgendwie miterlebt. Man wird ein bisschen entspannter, aber man ist sich auch bewusst, dass immer irgendwas passieren kann, weil es einfach kein etabliertes, großes Unternehmen ist. Grundsätzlich glaube ich aber, dass wir eher über unsere eigenen Füße wenn stolpern würden, als jetzt, ich habe nicht so viel Angst vor Competition. Ich glaube, Paul Graham oder irgendjemand hat mal gesagt so, you rather die of suicide than of competition, than of murderer. Also es ist oft einfach, man struggelt intern eher an Themen, als dass man irgendwie wegen dem externen Markt irgendwie Probleme hat.
Aber bist du eher ein risikoaffiner Mensch? Machst du irgendwelche Extremsportarten?
ich glaube, so auf der Gesamtskala ja, mehr Richtung Risiko. Extremsportarten?
Nein, ich meine nur.
Ich probiere gerne neue Sachen aus. Also ich mag so Stillstand, Monotonie nicht so. Deswegen. Und ich glaube, wenn man das gerne macht, dann muss man auch ein gewisses Risiko wahrscheinlich eingehen.
Aha. Ja, das ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung, ne? Überhaupt sich in dieses Haifischbecken zu begeben. Und ich meine, es gibt ja auch Wettbewerber. Wie erklärst du denn Investoren oder potenziellen Investoren den Unterschied?
Momentan würde ich sagen, gerade so auf dem deutschen Markt gibt es gar nicht so viele Alternativen zu Penta. Es gibt einige Player, die sich wirklich auf diesen reinen B2C-Markt konzentrieren, also sowas wie N26. Es gibt ein paar, die sich mehr auf so Freiberufler konzentrieren, das sind Contest und dann im SMI-Bereich gar nicht so unglaublich viel. Klar, die traditionellen Banken gibt es, aber die gab es schon immer. Und dann so ein paar Player wie irgendwie Holvi. Was ich momentan so als unsere großen Wettbewerber sind eher diese ganzen Kartenanbieter, also sowas wie Soldo, Brex, Circular. Die bieten ja quasi so Debitkarten an, mit denen man das ganze Thema so Expense Management machen kann. Und das ist auch eins unserer quasi Features. Aber der Vorteil, den wir halt haben, wir sind das Konto plus diese Karten. Bei denen muss man quasi die Karten immer erst aufladen und dann gibt man die an die Mitarbeiter und dann muss man wieder das Konto aufladen. Und bei uns ist, glaube ich, der große Vorteil, dass wir das Bankkonto im Zentrum haben und dann drumherum verschiedene, dieses Teammanagement, aber auch einen Marktplatz, so viele verschiedene Themen aufbauen können, dass wir halt mehr als nur ein reines Konto sind, sondern im Endeffekt in der Zukunft die Banking-Solution für Kleinunternehmer.
Also wäre das ein Ziel sozusagen, die alle in das Team zu integrieren, die genannten? Oder wie ist da eure Strategie?
Grundsätzlich sagen wir, alles, was wir nicht selber schnell bauen können, integrieren wir. Mhm. Und wenn es gute Lösungen auf dem Markt gibt, dann ja, warum nicht? Einfach über alle Schnittstellen, die es heutzutage gibt, lieber schnell integrieren und gut integrieren, anstatt das Rad immer neu zu erfinden. Momentan gerade dieses, wie gesagt, Team-Cards-Feature, das können wir selber besser. Deswegen bauen wir es selbst, ja.
Okay. Nun hat sich ja auch Finnlieb gerade neu erfunden ein bisschen. Wie sehr betrifft euch das?
Ich glaube, wir waren ein bisschen so ein Vorbote davon, weil als wir aufgekauft wurden, war ja auch ein bisschen der Tenor, warum kauft Finnlieb jetzt Unternehmen? Eigentlich bauen sie die ja selbst auf. Gleichzeitig wurde auch Figo gekauft. Mhm. Und ich glaube, das war schon so der erste Vorbote von dieser neuen Strategie. Und abgesehen davon funktioniert es bei uns aber relativ einfach. Wir haben Finnlieb als strategischen Partner. Wir genießen das Netzwerk. Wir haben ein paar Unternehmen, mit denen wir quasi enger sprechen für genau solche Partnerschaften, bestimmte Integrationen, die wir vielleicht in der Zukunft planen. Das heißt, wir profitieren eigentlich nur davon.
Mhm. Also quasi für euch ändert sich jetzt nach dem Announcement...
Nach dem Announcement eigentlich nicht so viel, nee.
Okay. Aber davor.
Davor,
quasi mit
davor
einiges. Hat sich mit eine Menge verändert.
Da hat sich einiges verändert, ja.
Ja.
Im Positiven.
Wir müssen noch das Thema Frauen in der Finanzbranche ansprechen.
Ich habe schon drauf gewartet.
Es tut mir leid und ich finde es auch schrecklich, dass wir darüber reden müssen, aber es ist nun mal leider so, dass sich ja nach wie vor, ich meine in der Start-up-Szene sowieso, aber im Food-Bereich trifft man ja doch mehr Frauen als im Finanzdienstleistungssektor. Hast du das Gefühl, es verändert sich ein bisschen oder als du angefangen hast, seitdem triffst du auch nicht mehr Frauen?
Ich glaube schon, dass es mehr wird. Ich glaube, umso mehr Frauen man in genau diesen Geschäftsführerpositionen, Gründer, als Gründerinnen hat, umso mehr in Frauen geführte Unternehmen investiert wird, hat man bestimmt einfach Vorbilder. Und ich glaube, dass dadurch einfach auch mehr, gerade wenn man vielleicht studiert und überlegt, was soll so aus mir werden, dass man da vielleicht einfach so ein paar Role Models irgendwie hat. Also das, glaube ich, ist positiv und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Es gibt mittlerweile extrem viele Netzwerke und Gruppen, die genau solche Sachen fördern, also so Fintech, Ladies, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Es gibt in Berlin auch ein sehr, sehr gutes Gründerinnen-Netzwerk. Und das, glaube ich, so zum einen dieses Vernetzen, zum anderen diese Signale zu setzen, hilft auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen. Und bei uns, ehrlich gesagt, bei Penta, ich meine, es wäre natürlich noch cooler, wenn wir noch mehr Frauen jetzt gerade in dem Management-Team hätten. Mhm. Aber so auch in der zweiten Stufe, in diesem, wir hatten ja über diese Hausbesitzer oder diese großregionalen Teamleiter gesprochen, haben wir drei Frauen von 6 Häusern. Also 3 von 50%. Und das finde ich schon eigentlich gut.
Engagierst du dich in diesen Frauennetzwerken oder bist du an deiner alten Uni auch als Alumni quasi präsent, um Frauen in die Gründung zu bringen?
Tatsächlich unterstütze ich das auf jeden Fall. Ja, also ja, wir haben auch schon mal ein Event zusammen gemacht mit Fintech Ladies. Ich war bei dem Fintech, ich vergesse immer den ganzen Namen, aber ja, ich unterstütze es, ich finde es gut und helfe da auf jeden Fall gerne weiter.
Aber mit welchen Argumenten mit welchen Gegenargumenten kommst du, wenn Frauen sagen, aber und ich traue mich nicht und da und es ist ja sowieso so eine Männerwelt. Was sagst du denen?
Gute Frage. Also ich sehe es halt immer...
Weil so ganz unberechtigt sind ja die Bedenken nicht. So, es gibt ja gewisse Voraussetzungen, die lassen sich dann auch nicht wegreden. So.
Ja, ich glaube einfach, dass es extrem positiv einmal fürs Team auch ist. Also deswegen, ich hatte vorher überlegt, als du mich gefragt hast, was bringe ich mit ins Team? Ich wollte nicht sagen, ich bin eine Frau und ich bringe den weiblichen Teil mit ins Team, weil ich, glaube ich, auch nicht so extrem, nicht so diese klassischen Eigenschaften, dass ich extrem, ich finde ich nicht verständnisvoll, aber es ist jetzt nicht so dieses absolut Extrem. Aber ich glaube schon, dass einfach diese unterschiedlichen Perspektiven in Teams einfach helfen. dass die Teams aus Frauen und aus Männern bestehen. Ich glaube, das ist auch ein Fakt, dass die dann besser performen. Und ich glaube, dass man davor einfach nicht so diese Angst haben sollte, weil die Art und Weise, wie wir zumindest damit umgehen, ist immer, dass wir damit einfach als Menschen umgehen. Also ich sehe zum Beispiel jetzt nicht diesen extremen Unterschied, wenn ich mit meinem Team zusammensitze oder mit meinen Gründern oder mit, egal wen ich interviewe oder mit Mitarbeitern, dass ich sage, oh, das ist jetzt ein Mann oder oh, das ist eine Frau, sondern ich sehe eigentlich immer den Menschen und die Fähigkeiten und das Potenzial und die Motivation und was irgendwie so als Charakter und Persönlichkeit dahinter steht und mache einfach nicht diesen harten Cut mit, das ist jetzt ein Mann, das ist jetzt eine Frau.
Das funktioniert ja wahrscheinlich im Startup-Bereich ganz gut, aber in der Kommunikation mit klassischen Banken. Hast du das, also wie nimmst du da die Wahrnehmung wahr, wenn du da als junge Frau kommst und du hast dann da so einen etablierten Bankmenschen?
Ich glaube, dass die, es ist oft so, dass man einfach ein bisschen mehr am Anfang überzeugen muss, aber wenn man einfach mit Fachwissen oder Kompetenz überzeugt, dann löst sich das relativ schnell auf und hat vielleicht sogar auch ein bisschen diesen Überraschungsmoment auf seiner Seite. Und ich glaube, dass diese, was heißt, diesen, ich will es nicht Diskriminierung nennen, aber so dieses anfängliche, wie nennt man das? Naja, dass das nicht nur in Richtung Frauen passieren kann, sondern auch zum Beispiel in Richtung jemanden, der extrem jung aussieht. Gerade so im Gründerbereich hat man ja manchmal Gründer, die sind irgendwie erst 18, 19, 20. Mhm. Und gerade in Deutschland, wenn dann dieser 18-Jährige zu einer deutschen Bank geht, wird der am Anfang auch nicht richtig ernst genommen. Aber sobald er anfängt zu überzeugen und sein Produkt und sein Unternehmen repräsentiert und da einfach mit Passion und Motivation von spricht, ich glaube, dann überzeugt man fast noch mehr. Und ich glaube, dass das nicht immer nur so eine Sache ist, dass Frauen sich da irgendwie so hinter, also nicht verstecken, aber ich glaube, dass es einfach in viele, viele Richtungen passieren kann und dass man das auch positiv nutzen kann.
Diesen Überraschungsmoment.
Diesen Überraschungsmoment, ja.
Okay. Aber jetzt bist du ja noch recht jung und hast irgendwie schöne blonde Haare und braun gebrannt. Was war denn irgendwie das, also kannst du dich noch an den dümmsten Spruch erinnern? Und kam der vielleicht von einem Mann oder sogar von einer Frau?
Tatsächlich. Wir werden schon aus dem Raum rausgeschmissen.
So nett mit dir zu reden.
Tatsächlich ist mir da jetzt nichts irgendwie extrem Schlimmes passiert. Nee, nichts Doofes. Wir sind gerade noch im Interview. Ich darf mal eine Sekunde noch.
It's a lot of people waiting. In 15 minutes already.
Okay. Wir sind schon länger dabei als offensichtlich der Raum gebucht, aber ich habe auch gar nicht mehr viele Fragen. Aber du sagst, dir selber ist da noch gar nicht so ein dummer Spruch gekommen oder bist du für sowas resistent? Auch das kann ja.
Entweder das eine oder das andere. Ja, genau. Kann sein.
Na gut, dann abschließend, du willst mal bei SpaceX einen Tag verbringen.
Das finde ich cool, ja.
Was willst du da machen?
Ich will mir das einfach anschauen, wie das funktioniert. Ich finde es extrem spannend, an einem tatsächlich physischen Produkt zu arbeiten und einfach die Idee, dass man irgendwie ins Weltall fliegen kann, mit wirklich einfach, dass man das selbst aufbauen kann, dass man die Industrie komplett verändern kann und sich dabei die besten und schlauesten Talente irgendwie an Bord holt und das einfach möglich macht, finde ich super, super spannend.
Okay. Kennst du jemanden, der da arbeitet?
Nee,
oder verfolgst du es immer nur aus der Presse?
Ganz, von ganz weit entfernt.
Aber ich meine, Weltraum, das ist ja.
Ich fände es schon cool.
Du liegst also abends da und guckst dir die Sterne an?
Das auch nicht, aber das ist einfach so weit weg von Banking, dass ich es einfach
das
spannend finde, mal
ja
zu sehen.
Okay. Gut, dann ganz herzlichen Dank. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.